Hallo und herzlich willkommen zu deinem E-Learning-Podcast. Let's do E-Learning. Weltoffen, kompetent und aus Freude am Lernen. Weil irgendwie alle immer Lernende sind, überall. Hier gibt's News, Tipps und Tricks und was man noch so hören will rund ums digitale Lernen, Lehren und Leben. ADHS in Bildung, Unternehmen und Gesellschaft mit Antje Mattes. In dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das Millionen Menschen betrifft, ADHS. Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Doch was bedeutet ADHS wirklich? Und wie wirkt es sich auf unser Bildungssystem, den Arbeitsalltag in Unternehmen und die Gesellschaft aus? Wir beleuchten, wie Menschen mit ADHS in Schulen und Betrieben oft vor besonderen Herausforderungen stehen, aber auch enorme Stärken einbringen können. Gemeinsam mit Antje diskutieren wir, warum mehr Bewusstsein nötig ist und wie wir ein Umfeld schaffen können, das Diversität wertschätzt und fördert. Freut euch auf das Gespräch mit Antje. Hallo und herzlich willkommen zu Braincake 9, dem mehr als E-Learning-Podcast und heute mit einer ganz wunderbaren und spannenden Ansprechpartnerin und einem echt tollen Thema. Und zwar geht es da um ADHS, ADHS in Bewegung, ADHS im Lernen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Antje.
Guten Morgen, herzlich willkommen an alle und freue mich da zu sein.
Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. ADHS ist ja so ein bisschen die, ja, auf der Auswechselbank sitzende, aber durchs Dorf getriebene Kuh, über die jeder spricht, keiner was weiß. Viele es haben, aber keiner tiefer eintaucht. Ist ein bisschen übertrieben, aber ich finde, dass es ein ganz spannendes Thema ist, das an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch falsch behandelt wird, weil es so eine Allgemeindiagnose ist, aus meiner Sicht, aber auf der anderen Seite vielleicht gar nicht so richtig hingeschaut wird. Und du schaust hin. Sag doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wer bist du und was machst du?
Also mein Name ist Antje Mattes. Ich war beruflich zunächst im Lehramt unterwegs, habe Sozialpädagogik studiert und bin systemische Beraterin und seit vielen Jahren Trainerin im Kinder- und Jugendbereich. Und in all diesen Arbeitsbereichen ist mir ADHS eben begegnet und ich habe dann einen Zugangsweg gesucht, sodass ich dieses ganze Wissen integrieren kann und habe dann ADHS in Bewegung gegründet.
Was begeistert dich am Thema ADHS? Was ist da das Besondere für dich?
Mich begeistert eigentlich, dass so oft nur auf die Schattenseiten geguckt wird, es aber viel mehr dahinter steckt. Also, dass Menschen mit ADHS ganz viel Potenziale haben, die in unserer Gesellschaft selten genutzt werden. Also es wird eigentlich eher auf die Defizite geschaut.
Was ist denn das Positive an ADHS? Es gibt doch auch noch eine Differenzierung oder zwischen ADS und ADHS. Ist das richtig?
Genau, also jetzt um es umgangssprachlich zu sagen, sind die ADHS-Menschen die ein bisschen hibbeliger sind, die etwas unruhiger sind. Und die Menschen mit ADS sind eher die Menschen, die etwas ruhiger und träumerischer unterwegs sind. Man kann es nicht so über den Kamm scheren. Das heißt, bei jedem ist es etwas anders. Und es ist auf jeden Fall faszinierend, wie sich's auswirkt im Alltag.
Wenn ich das Gefühl habe, ich habe ADHS, bringt mir das noch im Erwachsenenalter, das Thema anzugehen?
Auf jeden Fall. Also die Fragestellung ist, ob du eine Diagnose angehen möchtest, denn die Diagnose an sich wäre ja nur hilfreich, wenn du irgendwelche Unterstützungsmöglichkeiten beantragen möchtest. An sich kann man sich aber mit sich selbst, mit dem Thema ADHS befassen, weil dann wird einem vieles über das eigene Leben klar. Mir berichten Leute zum Beispiel, dass sie weniger Konflikte mit ihren Partnern haben, nachdem sie in der Beratung waren, oder dass sie eigene Reaktionen und Handlungen besser verstehen können. Manchen kommt ihr Leben bis dahin sehr chaotisch vor und sie berichten, dass sie danach strukturierter an ihr Leben herangehen können.
Also wenn ich das Gefühl habe, ich bin eine streitbare Eintagsfliege, was meine ich damit? Also man macht ganz viel am Tag, man schiebt viel an, man lässt aber auch manches liegen, was man dann vielleicht nicht so spannend in der Struktur findet. Und man geht in niveauvolle, herzliche Debatten um viele Themen. Sollte ich mir dann Gedanken über das Thema ADHS machen oder wann kommt das gegebenenfalls zum Tragen für mich als Erwachsener, wo ich sage, Mensch, da sollte ich mal genau hinschauen.
Ja, ich denke, zum Tragen kommt es, wenn du das Gefühl hast, dadurch übermäßig belastet zu sein. Also wenn du in verschiedenen Lebensbereichen viele Konflikte hast und irgendwie das Gefühl hast, am Schwimmen zu sein. Wenn du jetzt ein zufriedener Erwachsener bist und du denkst, okay, ich bin ziemlich eindeutig ein ADHSler, dann kann es einfach spannend sein, sich damit zu befassen, aber vielleicht nicht so drängend, wie wenn wirklich Leidensdruck da ist. Andererseits kannst du dann vielleicht auch besser deine Potenziale ausschöpfen, wenn du weißt, was deine Talente sind, die auch durch ADHS vielleicht ein bisschen entstehen, ist vielleicht auch sinnvoll, sich damit zu beschäftigen.
Das ist ja spannend. Was für Talente entstehen denn zum Beispiel durch ADHS? Oder was sagst du denn, was ist denn das Brillante? Also wenn Menschen mit ADHS auf dich zukommen, ich weiß nicht, ob du vielleicht selbst ADHS-Mensch bist, was entfaltet das denn positiv, wo du sagst, Mensch, das ist schon besonders, dass man das hat?
Also meistens erkenne ich Menschen mit ADHS daran, dass sie sehr offen und neugierig auf andere Menschen zugehen. Und das ist auf jeden Fall, man kann Menschen nie pauschal über einen Kamm scheren, aber das ist eine ganz große Stärke, dass Menschen mit ADHS neugierig auf die Welt sind, Dinge bewegen wollen und auch sehr große Energie aufbringen können, wenn sie etwas interessiert. Sie können sich im Gegenteil zu dem, was man glaubt, nämlich sehr lange mit manchen Themen beschäftigen, wenn man sie nur lässt.
Was bedeutet, wenn man sie nur lässt? Also ich versuche ja gerade mal Brücken zu mir zu bauen. Also wenn man eine Idee hat, die wahnsinnig spannend ist und man einen längeren Weg damit gehen wollen würde, heißt das lassen oder auch die Mannigfaltigkeit an Ideen zuzulassen?
Genau, meistens ist es für das Umfeld sehr schwierig. Also mir hat mir jemand den Vergleich gesagt bei einer Bekannten, es wäre so ein bisschen wie, als ob man ständig eine Tischkanone, so eine Silvesterkanone da stehen hätte. Mit ADHS kommen unheimlich viele Ideen. Es ist eine ganz hohe Erstmotivation da. Es wird dann aber schwierig, wenn Projekte sehr langfristig verfolgt werden müssen. Und für das Umfeld bedeutet das natürlich auch, dass Menschen mit ADHS sich in ihrer Begeisterung oft gerne aus alltäglichen Tätigkeiten ausklinken, wie zum Beispiel in der Schule oder ganz banal Hausarbeiten oder alle Dinge, die ansonsten lästig sind.
Mensch, ich mache gerne Hausarbeit und viel Hausarbeit und auch Rasenmähen tatsächlich. Okay, aber ich finde es sehr spannend, da mal hinzuschauen. Wenn du gerade von Motivation sprichst und jetzt gehen wir vielleicht mal in den Lernkontext, in die Wissensweitergabe. Was für besondere Herausforderungen haben denn Menschen mit ADHS, wenn es um ja zum Beispiel E-Learning geht und Selbststudium und Motivation? Ist es das, was du gerade gesagt hast, diese Silvesterkanone, ich bin mal begeistert und dann verliere ich die Motivation?
Naja, bei E-Learning und Selbststudium ist es noch ein bisschen was anderes. Also die größte Herausforderung bei E-Learning ist sicherlich das Stillsitzen. Und ein Problem ist, dass E-Learning ja nicht auf mehreren Kanälen passiert. Das heißt, über viele, viele Sinneskanäle funktioniert. Und das wäre eigentlich sehr wichtig bei ADHS. Für jemand mit ADHS muss die Lernsituation im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich begreifbar sein. Sie muss gespürt werden können und dann verankert sich das Wissen besser. Das Thema Selbststudium ist noch was anderes. Also du hattest gesagt, was da die Herausforderungen sind. Und da ist vor allem das Thema Anfangen die große Herausforderung. Also jemand mit ADHS schiebt häufig wichtige Angelegenheiten so lange hinaus, bis es gar nicht mehr anders geht und dann kommt die große Panik und dann kommt das Thema Zeitmanagement dazu. Menschen mit ADHS verlieren sich gerne in Details, finden die dann spannend, verfolgen diesen spannenden Sachverhalt und verlieren den Überblick auf die Hauptaufgabe.
Also wenn ich mit jemandem in Kontakt bin oder wenn wir schauen, wenn wir Kinder haben oder mit Erwachsenen, ist es eigentlich genau hinzuschauen und zu sagen, hey, also Begeisterung entfachen, also dass man startet erstmal, ist das Wichtige, dann aus der, ich nenne es mal Prokrastination rauszukommen, ins Doing. Und was machen wir denn? Also ist es eigentlich wie bei allen Menschen oder dann ja Erfolgserlebnisse zu haben oder ist es mit den Erfolgserlebnissen bei Menschen mit ADHS anders als bei anderen? Keine Ahnung.
Also wahrscheinlich sind die Erfolgserlebnisse, weil ja so oft Misserfolgserlebnisse gemacht werden, noch viel wichtiger. Das heißt, man sollte nicht nur die Faktoren Neugierde und Motivation und auch Spieltrieb besser einbeziehen in den Lernprozess, sondern auch den Lernprozess so gestalten, dass viele kleine Erfolge da sind. Das heißt, dass das Wissen oder das, was gelernt werden soll, so eingeteilt wird, dass die Person tatsächlich auch Erfolge erleben kann und immer wieder auch Ruhezeiten hat.
Ist ADHS ein Thema für Barrierearmut und Barrierefreiheit, wenn ich jetzt zum Beispiel Lernplattformen gestalte? Sollte man da viel mehr hingucken?
Also auf jeden Fall. Jemand mit ADHS nimmt ja viel mehr Reize von außen auf. Das bedeutet für eine Lernplattform, dass die unheimlich klar strukturiert sein muss, dass sie einen klaren Lernweg vorgibt, der aber auch Selbstgestaltungsmöglichkeiten beinhaltet. und auch, dass das Lernen individualisiert stattfinden kann. Das heißt, Personen mit ADHS lernen oft in einem eigenen Tempo und lernen oft ein bisschen anders. Und wenn sich eine Plattform oder eine Wissensvermittlung daran anpassen kann, das wäre natürlich optimal.
Ist es ein Tabuthema, ADHS? Also wenn ich jetzt einen Kunden hätte und würde sagen, wir möchten für euch eine Lernplattform, Lernpfade entwickeln und man fragt nach, würde ich sagen, dass 99,9 Periode 9 Menschen nicht wissen, welche Menschen im Team ADHS haben?
Ja, absolut. Es ist so, dass sehr viel darüber gesprochen wird, real ADHS aber trotzdem ein großes Stigma bedeutet. Das bedeutet, dass die Personen, die es öffentlich machen, häufig den Eindruck haben, fachlich nicht mehr ernst genommen zu werden.
Diskriminierung wegen ADHS, oder?
Ja, so weit würde ich nicht gehen wollen, aber es wird mir immer wieder berichtet, dass Menschen, die es in ihren Teams öffentlich gemacht haben, im Nachhinein eigentlich unglücklich darüber sind, weil quasi jede ihrer Verhaltensweisen auf ADHS zurückgeschoben wird.
Ist das nur im Erwachsenen-Dasein so oder auch bei Kindern? Wie ist deine Erfahrung? Jetzt bin ich zum Beispiel im Fußballverein. Jetzt gibt es ja ganz viele ehrenamtliche Trainer. Es gibt ganz viele Menschen im Ehrenamt, die viel mit Kindern machen. Und da sind ja bestimmt Kinder, die ADHS haben, die ADS haben, die falsch diagnostiziertes ADHS und falsch diagnostiziertes ADS haben. Wie geht man denn da um oder was kann man zum Beispiel als Mensch im Ehrenamt tun, um da ein besseres Verständnis zu haben?
Also auf jeden Fall sollte man sich tatsächlich damit befassen, wie diese Kernsymptomatik von ADHS ist und wie es sich im Alltag auswirkt. Es wirkt sich ja auch vor allem aus eben im Kontaktverhalten in Gruppen. Es wirkt sich aus auf die Art, wie schnell diese Person gestresst ist oder wie dieses Kind oder dieser Jugendliche reagiert. Insofern auf jeden Fall ein Thema auch für Ehrenamtliche und für Trainer. Für das Kind selbst sind große Gruppensituationen häufig anstrengend. Sie werden aber auch gleichzeitig gerne gesucht, weil sie Spannung versprechen. Und Spannung ist bei ADHS immer gerne gesehen.
Wenn wir über Spannung reden, jetzt gehen wir mal in Sport, in die Schule, in die Arbeit bei Erwachsenen. Jetzt kommt die Spannung und jetzt bricht dann wahrscheinlich der Spannungsbogen auch mal ab. Die Motivation, um ja sich Wissen anzueignen und zu lernen. Was rätst du denn Menschen, die ADHS haben und Menschen, die mit Menschen im Kontakt sind oder arbeiten, die ADHS haben? Wie gehen wir das Thema Motivation und Fokus an? Also wenn Menschen damit kämpfen, wie kann ich eine Brücke vielleicht zum Kollegen oder zu einer Kollegin schlagen? Was kann ich da machen, ohne übergrifflich zu werden?
Also bei ADHS ist ganz entscheidend die Außenstruktur. Das heißt, wenn ich zum Beispiel bei einem Kind oder einem Erwachsenen den Eindruck habe, dass es eine solche Thematik gibt, dann könnte es schon mal eine Herangehensweise sein, klarere Außenstrukturen zu schaffen. Für dein Training zum Beispiel würde das konkret bedeuten, dass du einen ganz klar strukturierten, festen Ablauf hast, in dem es aber eben auch Mitgestaltungsmöglichkeiten gibt. Beim Fokus ist es so, Fokus ist trainierbar. Und es ist ungemütlich, Fokus zu trainieren, aber man kann Fokus auf ganz viele verschiedene Arten trainieren. In meinen Gruppen mache ich zum Beispiel solche Sachen, wo Augen geschlossen sind und zum Beispiel ein Kind im Raum läuft und die anderen zeigen, wo dieses Kind sich bewegt. Der Hintergrundgedanke ist der, dass die Reize von den Augen weggenommen werden. Wir haben ja eh viel zu viele visuelle Reize. Und dadurch, dass das Kind sich auf seine Ohren fokussieren muss und auf dieses Hören, entsteht so eine innere, konzentrierte Verfasstheit. Und es ist am Anfang sehr anstrengend für die Kinder. Sie halten es nur ein paar Sekunden durch. Und man spürt aber, dass sie die Situation an sich, wenn sie das öfter gemacht haben, sehr angenehm finden, weil eine innere Ruhe einkehrt. Und genau mit solchen Übungen kann man daran gehen.
Und einfach auch ganz frei, oder? Sich tatsächlich einfach mal Tutorials zu suchen und zu sagen, hey, was kann ich denn mal einbauen? Und dann auch wahrscheinlich auf die Kinder oder auch auf die ja, Lernenden zu schauen, wie es oder was es gebracht hat. Aber tatsächlich wahrscheinlich keine Berührungsangst haben, oder?
Auf jeden Fall. Und man sollte natürlich auch bedenken, dass ein guter Fokus immer nur hergestellt werden kann, wenn es keine Außenreize gibt. Das heißt, wenn ein Kind am Lernen ist und es liegt nebenan das Handy und es läuft vielleicht noch irgendwo irgendwas laut im Hintergrund, der Schreibtisch ist voller Dinge, dann kann nicht gut Fokus hergestellt werden, weil das Außenumfeld in dem Moment sehr viel spannender und aufregender ist.
Struktur, was du gesagt hast, wieder sehr wichtig. Du sag mal, Antje, wenn wir über ADHS reden und Menschen die viele Eindrücke noch oder viel mehr aufnehmen und zu verarbeiten haben als in Anführungsstrichen normale Menschen oder andere Menschen. Spielt bei ADHS das Thema, ich sag mal, Hypersensibilität auch mit rein?
Bei vielen Menschen sicherlich. Man kann es nicht pauschal sagen, aber viele Menschen haben eine sehr hohe Reizoffenheit. Das bedeutet, dass sie über all ihre Wahrnehmungskanäle viel intensiver wahrnehmen, als andere Menschen das tun und dann auch sehr schnell überfrachtet sind. Gleichzeitig brauchen sie auch viel länger, um Dinge zu lernen, wirken dann von außen häufig etwas langsamer oder schusseliger, weil diese vielen Reize viel komplexer verarbeitet werden müssen. Und andererseits hat die Verarbeitung dann natürlich auch eine andere Tiefe. Das heißt, wenn wirklich Wissen eingespeichert wird, dann ist es ein sehr buntes und vielfältiges Wissen, weil es über sehr, sehr viele Sinneskanäle ankam.
Wenn Lernen über Sinne ankommt, und jetzt frage ich mal Fluch oder Segen, also wir haben ja über E-Learning gesprochen. Wie ist denn das mit Technologie? Du hast gerade schon das Handy angesprochen, was da liegt. ADHS und Technik, ja, mehr Fluch oder mehr Segen? Wahrscheinlich, wie man es einsetzt. Oder wie siehst du das im Kontext von ADHS und Lernen?
Also im Alltag beim Lernen zunächst mal ist diese ganze Technologisierung und ADHS natürlich eine hohe Belastung, weil eben viel, viel mehr Reize als früher an einem Tag verarbeitet werden müssen. Die Chance sehe ich darin, dass Lernen viel individualisierter gestaltet werden kann und dass es eine neutrale Rückmeldung geben kann. Oft sind Lehrer von Kindern mit ADHS und Jugendlichen mit ADHS ja so genervt, dass es überhaupt keine neutrale Rückmeldung mehr gibt, beziehungsweise das Kind sich dann auch nicht gesehen fühlt. Und da sehe ich durchaus Chancen in einem technologischen Lernen.
Was mache ich denn als Erwachsener, als Kollege? Also erstmal diese Möglichkeiten im technischen Lernen. Aber wie unterstütze ich? Und jetzt kommt dieses Genervtsein mal rein. Was mache ich denn, damit man als Erwachsener, als Kollege, als Kind vielleicht auch, also man hat einen Bruder, eine Schwester und man ist 13, 14, 15. Wie geht man an die Sache ran, um entspannter zu sein?
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Den meisten Eltern hilft Humor. Oft ist es so, dass das Familiensystem lernen muss, seine Anforderungen runterzuschrauben. Das heißt, ein Kind mit ADHS wird einfach nicht so funktionieren, wie es die Eltern gerne hätten. Da das Kind nun mal mit dieser ADHS aber einfach leben wird, ist eine der großen Stellschrauben, die eigenen Erwartungen hinunterzuschrauben. Und das hat auch was mit diesem Anspruch an Perfektion zu tun.
Das ist spannend. Das ist aber ja tatsächlich nicht nur zum Thema ADHS, gell? Ich habe letztes Mal so einen wahnsinnig spannenden Artikel gelesen, dass Kinder, die rumrennen und die Arme bewegen und die Eltern sind genervt, weil die Kinder so rumzappeln. Und dann stand da, die Arme sind eigentlich die Flügel, damit die Kinder abheben und Sachen entdecken. Und ich glaube, Humor und genaues Hinschauen tut uns allen an vielen Stellen gut. Gerade bei Kindern, oder lasse fliegen, lasse Fehler machen. Und ich glaube, wir sollten uns da manchmal nicht so ernst sehen, weil früher sind wir auch geflogen, ne? Mit vielen Bruchlandungen, aber da wollten wir auch ausprobieren.
Ja, und gerade auch nochmal wirklich den Blick darauf zu richten, was kann dieses Kind gut und nicht immer nur, was kann dieses Kind nicht. Also das Kind in seinen Stärken zu stärken.
Was ist denn dein Tipp, wenn wir jetzt am Ende unseres Podcasts sind? Und ich würde gerne nochmal demnächst ein längeres Format dazu machen. Was rätst du Menschen da draußen? Also sagst Humor. Ich glaube, Humor tut uns allen in der momentanen Situation ganz gut. Also wenn ich die Politik und alles anschaue. Aber nochmal explizit auf ADHS. Ich habe ein Kind, ich habe eine Partnerin, ich habe einen Kollegen. Was mache ich? Einfach dein Tipp des Tages.
Also, da man ADHS nicht wegzaubern kann, hilft tatsächlich nur Gelassenheit und sich klar zu machen, dass Veränderungsprozesse Zeit brauchen und jeder Mensch lernfähig ist. Das heißt, auch ein Mensch mit ADHS, der ein hartnäckiges Thema hat, was sich im Alltag unangenehm äußert, ist lernfähig und kann sich verändern. Und das ist eigentlich der Grundgedanke, den man dabei haben sollte, auch wenn es mal anstrengend ist.
Antje, ich fand unseren Podcast gar nicht anstrengend. Ich habe noch so viele Fragen eigentlich, die ich dich fragen mag und in die Tiefe reingehen. Lass uns doch das Thema demnächst nochmal als Podcast tatsächlich aufnehmen und viel, viel, viel tiefer nochmal eintauchen. An dieser Stelle sage ich aber heute mal vielen Dank für deine Zeit. Echt begeisternd, finde ich schön. Und ich glaube, das ist ein ganz spannendes und ja irgendwie Nischenthema, was gar kein Nischenthema sein sollte. Und wenn man mit vielen Menschen darüber spricht, was auch gar keins ist, wenn man mal genau hinschaut. An dieser Stelle vielen Dank für deine Zeit. Euch da draußen, Antje zu finden, auch in unseren Shownotes. Da könnt ihr gerne Kontakt auch mit ihr aufnehmen für ADHS in Bewegung. An dieser Stelle sage ich aber vielen Dank und alles Gute, liebe Antje.
Danke dir auch. Tschüss.
Tschüss. Servus. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Wenn ihr zu der heutigen Folge noch Fragen habt oder einmal eure Meinung mitteilen möchtet, schreibt uns gerne einen Kommentar. Schaut auch gerne in unsere Shownotes. Da erklären wir wieder einige Begriffe aus der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier in deinem E-Learning-Podcast von Braincake 9.